SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Doppelanschlag vor der iranischen Botschaft in Beirut. 23 Menschen sterben und über 140 werden verletzt. Die Hintergründe. Gewalt in Paarbeziehungen in der Schweiz.
Das ist viel Leid, viel Schmerz, viel Angst und manchmal Tod.
Diese Gewalt ist schlimm und teuer. Umgerechnet 130 Polizisten sind schweizweit mit Einsätzen wegen häuslicher Gewalt beschäftigt, zeigt eine neue Studie. Was tun? Wir fragen eine Frau, die das traurige Thema gut kennt. Im Tagesgespräch um 1. Und die schweren Stürme auf Sardinien fordern weitere Todesopfer. Italiens Premier Letta spricht von einer nationalen Tragödie. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichten.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind bei einem Doppelanschlag mindestens 23 Menschen getötet worden. Darunter ist der iranische Kulturattaché. Über 100 Personen sind verletzt, wie die Regierung mitteilt. Die Explosionen haben sich nahe der iranischen Botschaft ereignet. Eine islamistische Gruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida hat sich zum Anschlag bekannt. Gewalt in Paarbeziehungen ist teuer. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. 160 bis 290 Millionen Franken koste es jährlich, wenn es in Partnerschaften zu gewalttätigen Auseinandersetzungen komme. Bezahlt werden müssten unter anderem Polizeieinsätze, Gerichtsverfahren und Arztrechnungen. Dabei handelt es sich nur um die tatsächlichen Kosten. Laut Studie dürften die Folgeschäden von häuslicher Gewalt noch viel teurer sein. Etwa wenn ein Opfer psychisch leidet und seine Lebensqualität dadurch eingeschränkt wird. Null Franken. So viel hat jeder Vierte in der Schweiz am Ende des Monats auf dem Konto, nachdem er oder sie alle Rechnungen bezahlt hat. Das zeigen Studien des Inkasso-Unternehmens Intrum Justitia. Demgegenüber können fast 30% der Befragten jeden Monat einen fixen Betrag auf die Seite legen. Die Studie zeigt auch, wie es mit der Zahlungsmoral steht in der Schweiz. Demnach zögern die Leute die Steuerrechnung und Gesundheitsrechnungen gerne etwas hinaus. Viel pünktlicher bezahlen sie dafür Mieten und Stromkosten. Bei der Volksabstimmung über lockerere Regeln bei den Tankstellenjobs haben die Wähler von SP und SVP häufig anders gestimmt, als die Parteien empfohlen hatten. Das zeigt die Analyse der Abstimmung vom 22. September durch die Universität Zürich, der sogenannten Vox-Analyse. 40% der SP-Wähler stimmten für eine Liberalisierung und damit entgegen der Parteiparole. Hingegen stimmte fast die Hälfte der SVP-Wähler gegen die Vorlage und wich so von der Parteilinie ab. Das Stimmvolk nahm die Liberalisierung der Tankstellenjobs mit 56% Ja-Stimmen an. Laut der Umfrage sind aber 75% für möglichst wenig Nacht- und Sonntagsarbeit. Die Schweizer Wirtschaft wächst rascher als erwartet. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, geht davon aus, dass die Nachfrage im Inland anhaltend stark bleiben wird und die Exporte weiter wachsen. Sie rechnet deshalb für das laufende Jahr mit einem Wachstum der Schweizer Wirtschaft von 1,9%. Im Mai war die OECD noch von 1,4% ausgegangen. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie steht offenbar vor einer Trendwende. 2,5 Jahre ist die Zahl der Aufträge fast durchgehend gesunken, nun steigen sie wieder. Im dritten Quartal erhielt die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 11% mehr Aufträge. Auch der Umsatz nahm zu, um 8%. Nach den schweren Unwettern auf der italienischen Insel Sardinien ist die Zahl der Toten auf mindestens 17 gestiegen. Laut dem italienischen Zivilschutz werden noch Menschen vermisst. Einige Orte seien abgeschnitten, dort sei die Lage unklar. Nach Angaben der Behörden sind 20.000 Menschen von den Unwettern auf Sardinien betroffen. In Indonesien wächst der Zorn über mutmaßliche Abhöraktionen durch den australischen Geheimdienst. Präsident Yudhoyono kündigte an, Abkommen mit Australien würden überprüft. Australische Medien hatten berichtet, dass der Geheimdienst das Telefon des indonesischen Präsidenten und mehrerer seiner Minister abgehört habe. Die russische Justiz hat erstmals ein Greenpeace-Mitglied freigelassen, das nicht aus Russland kommt. Es handelt sich um eine Brasilianerin. Sie kam gegen eine Kaution frei. Zuvor waren drei russische Aktivisten auf freien Fuß gekommen. Immer noch sitzen 26 Besatzungsmitglieder des Schiffs Arctic Sunrise in Haft, darunter auch ein Schweizer. Ihre Fälle sollen diese Woche geprüft werden. Der Internetkonzern Google muss in den USA eine Buße von 17 Millionen Dollar bezahlen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in New York hat das Unternehmen Informationen gesammelt über das Verhalten von Millionen von Internetnutzern, ohne dass diese etwas davon gewusst hätten. Solche Informationen sind vor allem für die Werbebranche interessant.
Sie hören Rendezvous. Gleich schalten wir nach Beirut, wo der Doppelanschlag vor der iranischen Botschaft viele Fragen aufwirft. Was bringen Freihandelsabkommen? Viel, sagen zumindest Schweizer Exporteure. Sardiniens Bürgermeister in Not. Sie verlangen Hilfe aus Rom. Gefordert ist die Polizei in Paris. Ein Unbekannter bedroht verschiedene Medienhäuser. Für den Chefredaktor der Zeitung Libération ein Angriff auf die Demokratie.
Un journal, un média, c'est pas n'importe quoi, c'est un vecteur essentiel de la vie démocratique.
Und tägliche Gewalt, Gewalt unter Paaren in der Schweiz kostet. Seit heute wissen wir, wie viel. Aber was können wir dagegen tun? Antworten gibt das Tagesgespräch um eins. All das nach dem Wetter.
Das Wetter. Heute ist es meist bewölkt und von Westen setzt allmählich Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 800 Metern. Morgen Mittwoch geht es mit vielen Wolken weiter, es regnet aber nur sporadisch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 900 Metern. Die Temperatur erreicht 5 Grad, im Süden regnet es bis morgen Abend immer wieder bei 11 Grad.
Die beiden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut waren heftig. Im Abstand von 2 Minuten erschütterten sie das Gelände der iranischen Botschaft. Sicherheitskräfte berichten von zahlreichen Todesopfern, unter ihnen auch Teherans Kulturattaché. Philipp Scholkmann in Beirut, wie sieht es vor Ort aus, dort vor der iranischen Botschaft?
Es sind einmal mehr diese Bilder der Verwüstung, die Libanon und gerade die Hauptstadt Beirut im letzten Jahr mehrfach gesehen haben. Brennende Autos, herunterhängende Fassadenteile, Tote, Verletzte. Nicht weit vom Tatort von heute explodierte zuletzt im August eine Bombe mitten in einem schiitischen Wohnquartier, das von der mächtigen Schiitenmiliz Hisbollah kontrolliert wird. Nun heute traf es ein Geschäftsviertel, ebenfalls im Süden der Hauptstadt, im Quartier Jnaeh. Und das, Sie haben es gesagt, direkt vor der iranischen Botschaft. Iran, die Schutzmacht der Schiiten, die die libanesische Hisbollah finanziert und manche sagen auch steuert.
Ist denn schon klar, wer hinter dem Anschlag steckt und auch wie er verübt wurde?
Zunächst hieß es, Raketen seien geschossen worden. Auch dafür gab es im letzten Jahr Beispiele. Aber die jüngsten Mutmaßungen gehen eher Richtung Autobombe oder Selbstmordanschlag oder beides. Die iranische Regierung hat Israel beschuldigt, den alten Feind, aber hier in Beirut vermuten viele, dass sunnitische Extremisten dahinter stecken, die die Hisbollah und deren Sponsor Iran eben bestrafen wollen dafür, dass die beiden im großen Nachbarland Syrien den Machthaber Bashar al-Assad unterstützen und ja auch an seiner Seite kämpfen. Und es gibt ja auch diese ersten unbestätigten Meldungen, dass eine Al-Qaida nahestehende Gruppe sich bekannt habe.
Gleichzeitig wurde dieser Anschlag verübt, genau einen Tag vor Beginn der Atomverhandlungen mit dem Iran. Purer Zufall.
Aus hiesiger Sicht ja. Hier wird einmal mehr dieser syrische Zusammenhang hergestellt. Im Moment läuft in Syrien eine neue Offensive der Assad-Truppen, offenbar wieder unterstützt von Hisbollah-Milizen, und zwar gleich jenseits der libanesischen Grenze. Und vor ein paar Tagen hat Hisbollah-Chef Nasrallah auch noch mal sehr klar gemacht, dass seine Milizen in Syrien weiterkämpfen werden. Das sind die Elemente, die hier bei der Bewertung im Vordergrund stehen. Im Augenblick vergessen wir nicht, Libanon ist tief gespalten wegen des syrischen Bürgerkriegs. Ein Teil des Landes unterstützt die syrische Regierung, ein anderer hält zu den Rebellen und beide Seiten, ja nicht nur die Hisbollah schicken Kämpfer über die Grenze.
Also kann man eher sagen, es geht vermutlich eher um den innerislamischen Konflikt, der gefährlich ist für die ganze Region von Libyen bis zum Irak, also um den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten.
Dieser Konflikt, den Sie ansprechen, ist zunächst einmal natürlich ein politischer Konflikt, in dem regionale und internationale Mächte um Vorherrschaft kämpfen in Syrien und anderswo. Aber der Konflikt wird tatsächlich zunehmend mit dieser konfessionellen Rhetorik, mit diesen Untertönen ausgetragen, Schiiten gegen Sunniten. Und Libanon, dieser kleine, aber multikonfessionelle Staat, der ja selbst einen verheerenden Bürgerkrieg hinter sich hat, dieser Libanon mit seinen vielen Schiiten und Sunniten, ist da natürlich besonders verletzlich.
Zum Schluss ganz kurz, Philipp Scholkmann, wird denn der syrische Bürgerkrieg nun auf den Libanon überschwappen?
Es gibt inzwischen regelmäßig Zwischenfälle im Grenzgebiet, Schießereien, aber bis jetzt ist es gelungen, den offenen Krieg fernzuhalten vom Land, wobei allgemein angenommen wird, dass das Risiko von weiteren Anschlägen wie denen heute noch steigen wird.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Scholkmann in Beirut. Schlägt ein Mann seine Frau oder seltener eine Frau ihren Mann, dann verursacht das nicht nur großes Leid, sondern auch hohe Kosten. Kosten, die wir alle tragen. Wie hoch diese Kosten sind, war bis anhin unklar. Nun legt der Bund erstmals Zahlen vor. Es geht um Millionen. Katrin Hug.
Sie werden geschlagen, gebissen, geschnitten, es wird ihnen gedroht und manchmal geht es sogar bis zum Tod. Mehr als die Hälfte der Tötungsdelikte in der Schweiz ereignen sich im Bereich häusliche Gewalt. Zu Hause, dort, wo die Menschen eigentlich Schutz, Geborgenheit und Liebe suchen. 2/3 der Opfer sind Frauen. Etwa 7'000 Menschen jährlich seien von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen, sagt Sylvie Durr, Direktorin des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Es handelt sich also um ein verbreitetes soziales Phänomen.
Was eine Überraschung ist, dass es immer so viel Gewalt in der Schweiz gibt und dass so viele Kinder, die davon betroffen sind. Und man muss wirklich das anerkennen. Häusliche Gewalt, Gewalt in Paarbeziehungen ist keine reine Privatsache. Es ist wirklich ein Problem für die Gesellschaft als Ganze.
Was das die Gesellschaft kostet, ist gar nicht einfach zu berechnen. Wäre aber für die Behörden wichtig zu wissen, um die Prävention zu legitimieren. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Viele Betroffene gehen gar nicht zur Polizei. Die Studie, die im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann erstellt wurde, schätzt die Kosten auf mindestens 164 Millionen Franken im Jahr. Dies entspricht den jährlichen Ausgaben einer mittelgroßen Schweizer Stadt wie Uster, Schaffhausen oder Neuenburg. 1/3 dieser Kosten fällt bei Polizei und Justiz an. Ein weiteres Drittel sind Gesundheitskosten, hinzu kommen Unterstützungsangebote und die Kosten, die anfallen, wenn das Opfer nicht mehr arbeiten kann. Dazu kommen noch weitere Kosten, die nicht richtig erfasst werden können, zum Beispiel Unterstützungsangebote für mitbetroffene Kinder. Schließlich schätzt die Studie, dass der Verlust von Lebensqualität, Schmerz oder Leid rund 2 Milliarden Franken im Jahr beträgt. Damit diese hohen Kosten eingedämmt werden können, gäbe es nur ein Mittel, sagt Sylvie Durr, die Prävention müsse gestärkt werden.
So, es ist wirklich sehr wichtig, dass man diese Situation sehr früh anerkennt und dann gewisse Maßnahmen trifft.
Das heißt, man müsse informieren, den Respekt fördern, die Gleichstellung. Und man müsse Opfer von häuslicher Gewalt ernst nehmen, von Anfang an. Und Opfer sollten Unterstützung suchen, damit sich häusliche Gewalt nicht später bei den Kindern wiederhole.
Katrin Hug, Gewalt in Paarbeziehungen, das ist auch Tagesgespräch um 13 Uhr, live on air oder im Livestream auf srf.ch/rendezvous und eben dort auch zum Nachhören. Was bringt es in Franken und Rappen, wenn die EU und die Schweiz einander keine Zölle verrechnen, wenn die Waren die Grenze passieren? Sehr viel, sagt zumindest der Verein zur Exportförderung. Als Beleg präsentiert er eine Studie, die zeigt, dass die Schweizer Wirtschaft dank dem Freihandelsabkommen mit der EU jedes Jahr mehr als 1 Milliarde an Zöllen einspart. Allerdings, nicht alle Unternehmen profitieren gleich stark. Klaus Hammann.
Uhren, Maschinen, Medikamente und viele weitere Produkte konnten Schweizer Exporteure im vergangenen Jahr in den EU-Ländern günstiger verkaufen, weil sie keine Zölle darauf entrichten mussten oder zumindest weniger als die Konkurrenz beispielsweise aus den USA. Patrick Ziltener, Privatdozent an der Uni Zürich, hat berechnet, dass Schweizer Unternehmen dank des Freihandelsabkommens allein im Handel mit der EU letztes Jahr 1 Milliarde Franken gespart haben. Er gibt aber zu:
Das ist etwas hypothetisch, weil natürlich, wenn die Realität eine andere wäre, also wenn es das Freihandelsabkommen nicht geben würde, dann würden Schweizer Exporteure bestimmte Marktanteile verlieren. Also die Welt wäre eine andere.
Kommt dazu, dass die Ersparnisse der Exporteure für die Schweiz als Land nur eine Seite der Medaille sind. Auf der anderen Seite entgehen dem Staat Einnahmen aus Importzöllen. Wie groß diese Ausfälle sind, haben die Exportförderer von Switzerland Global Enterprise nicht berechnen lassen. Chef Daniel Küng ist aber überzeugt, dass sich die Freihandelsabkommen für die Schweiz auf jeden Fall lohnen.
Erstens einmal ist die Schweiz traditionell ein Land mit Handelsüberschüssen. Zweitens haben wir sowieso nur tiefe Eintrittsbarrieren in der Form von Zöllen, die jetzt noch zusätzlich abgebaut werden. Und drittens, was das Wichtigste ist für mich, ist, dass das Geld bleibt in den Taschen der Unternehmen.
Kurz, die Schweiz spart mehr, als sie im Gegenzug weniger einnimmt, ist der Exportförderer überzeugt. Was für die EU stimme, gelte noch stärker für China. Das groß gefeierte Freihandelsabkommen mit Peking werde allerdings nie so gut genutzt werden von den Schweizer Unternehmen wie dasjenige mit der EU, betont Privatdozent Ziltener. Während das Potenzial des EU-Freihandelsabkommens zu über 90% ausgeschöpft werde, liege dieser Wert bei China voraussichtlich deutlich tiefer.
Je schwieriger und differenzierter das Abkommen ist, also zum Beispiel bestimmte Warengruppen sofort zollbefreit, andere erst im Verlauf von 10 Jahren, bestimmte Turbinen zollbefreit, andere nicht, je komplizierter das Abkommen, desto geringer die Nutzung. Das spricht also dafür, dass die Nutzung etwas gehemmt sein wird im Falle von China.
Ein Freihandelsabkommen bringt Exportunternehmen eben nicht automatisch Erleichterungen. Sie müssen sich aktiv darum kümmern. Deshalb gilt auch, je kleiner das Unternehmen, desto weniger profitiert es von Freihandelsabkommen. Patrick Ziltener.
Ich kenne Fälle zum Beispiel von Unternehmen, die liefern einmal alle 2-3 Jahre eine komplexe Maschine nach Japan. Das heißt, man muss sich genau vertraut machen mit den Ursprungsbestimmungen, den Formalitäten für diesen einen Fall. Und dann hängt es einfach vom Wert dieser Maschine ab, ob sich das lohnt oder nicht.
Die Exportförderer wollen die kleinen Unternehmen deshalb noch stärker unterstützen, damit sie ähnlich stark profitieren wie die großen. Derweil hoffen sie auf weitere Abkommen mit Indien, Indonesien und Russland und träumen von einem mit den USA.
Regen in Sardinien ist zu dieser Jahreszeit üblich. Was gestern Abend die Mittelmeerinsel traf, ist außergewöhnlich. Mindestens 17 Menschen riss der Sturm in den Tod, Hunderte, wenn nicht Tausende, ließ er hinter sich, ohne Dach über dem Kopf. Vor allem im Norden, wo der Sturm am heftigsten wütete, herrschen zum Teil chaotische Zustände. Einzelheiten von Italien-Korrespondent Massimo Agustinis.
Heftige Regenfälle und Stürme sind bis tief in die Nacht über Sardinien hinweggezogen. Meteorologen sprechen von einem Mittelmeerzyklon. Am meisten Zerstörung hinterließ das Tiefdruckgebiet namens Kleopatra im Nordosten der Insel, in den beiden Städten Olbia und Nuoro. Dort gingen in wenigen Stunden 93 Liter Wasser nieder. Das ist mehr, als es normalerweise im ganzen November regnet. Augenzeugen, sichtlich unter Schock, berichten von erschütternden Bildern.
Sono portata via al canale fino a giù verso il ponte. Con una persona dentro. Abbiamo chiamato anche i soccorsi, niente, non si è sentito nessuno.
Vor unserem Haus geht ein Kanal vorbei. Dort trieb ein Auto drin mit einer Person an Bord. Wir riefen die Rettungskräfte, aber niemand kam. Abgelegene Dörfer sind bis zur Stunde von der Außenwelt abgeschnitten, da Straßen zerstört oder Brücken eingestürzt sind. Viele der Bürgermeister fühlen sich im Stich gelassen. Auf den Sendern der lokalen Radiostationen machen sie ihr Wut und Angst Luft. Hier ist niemand, niemand kommt, ich muss alleine kämpfen, ruft dieser Bürgermeister. Ein anderer sagt, so ein Unwetter habe es wohl seit 100 Jahren nicht mehr gegeben.
Qua abita è veramente un disastro, una cosa, una situazione mai vista. negli ultimi 100 anni.
Der Bürgermeister von Olbia hat unterdessen die Namen der Toten seiner Stadt verkündet. Gegenüber Agenturen sagte er, unglaubliche Wassermassen seien auf einmal auf die Stadt niedergefallen. Es sei gewesen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mehrere Dutzend Menschen werden in ganz Nordsardinien noch vermisst. Bewohner aus den am heftigsten betroffenen Gebieten haben ihre Häuser verlassen und suchen Schutz an Orten, die sie für sicher halten. Die Hilfe läuft zwar unterdessen an, die heftigen Regenfälle haben nachgelassen. Einen Überblick über die Schäden, Toten und Verletzten gibt es vorderhand aber noch nicht. Die italienische Regierung hat unterdessen den Notstand ausgerufen, damit kann sie unbürokratisch Gelder für die Nothilfe freigeben. Zweifellos, das Unwetter Kleopatra ist heftig und war so nicht vorhersehbar. Aber, wie fast immer nach solchen heftigen Unwettern in Italien, dürfte man später entdecken, dass man auch Opfer der Sünden aus der Vergangenheit geworden ist. Hydrologen betonen seit Jahren, dass das Land nicht genügend in seine Infrastruktur investiert, um die Folgen solcher Unwetter einzudämmen. Nach ihrer Schätzung müsste Italien mehrere Dutzend Milliarden Euro in Uferverbauungen, Kanalisationen etc. investieren, was es aber kaum tut, da man damit keine Wahlen gewinnt.
Paris ist in heller Aufregung, nachdem ein Unbekannter gestern auf der Redaktion der Zeitung Libération um sich geschossen und einen Fotografen schwer verletzt hat. Das Bild des Täters, aufgenommen von einer Überwachungskamera, prangt heute auf den Titelseiten der französischen Zeitungen. Die Polizei fahndet fieberhaft nach ihm, denn sie befürchtet, der Mann könnte erneut zuschlagen. Aus Paris, Rudi Mäder.
Es ging alles sehr schnell. Der Täter betrat den Empfangsraum der Zeitung Libération, schoss aus nächster Nähe auf einen zufällig anwesenden Fotografen, verletzte ihn schwer und ergriff die Flucht. Innenminister Emmanuel Valls bezeichnete den Mann als eine Gefahr für die Öffentlichkeit.
Tant que cet individu court représente un véritable danger, tout le monde est mobilisé, il faut aller très vite.
Alle Kräfte seien mobilisiert, um ihn möglichst bald zu verhaften. Polizisten schützen inzwischen die großen Pariser Medienredaktionen, die Zutrittskontrollen wurden verschärft. Die Stadt ist fassungslos, die Polizei wird mit Hinweisen aus der Bevölkerung überschwemmt. Der Chefredaktor der Libération, Nicolas Demeurand, betont, ein Angriff auf eine Zeitung sei keine Kleinigkeit.
Un journal, un média sont des rouages essentiels de la vie démocratique, on peut dire les choses aussi simplement que ça.
Die Medien sind Räder im demokratischen Getriebe. Eine Zeitung hat eine demokratische Funktion.
C'est un vecteur essentiel de la vie démocratique.
Zwei Stunden nach der Attacke auf den Sitz der Zeitung Libération schoss der vermutlich gleiche Mann auf die Bürofenster einer Bank im Pariser Geschäftsviertel La Défense. Er zwang danach einen Autofahrer, ihn zur Avenue des Champs-Élysées zu fahren und flüchtete darauf mit der Metro. Die Polizei geht davon aus, dass der gleiche Mann schon letzte Woche den privaten Fernsehsender BFM-TV überfallen und dort den stellvertretenden Chefredaktor mit einer Waffe bedroht hat.
Und nun sind wir verbunden mit unserem Frankreich-Korrespondenten in Paris. Rudi Mäder, die Polizei geht ja davon aus, Sie haben es eben gesagt, dass der gleiche Täter schon letzte Woche in eine andere Redaktion eingedrungen ist. Wie kommt sie zu diesem Schluss?
Ja, die Polizei hat die Bilder der Überwachungskameras der Zeitung Libération und des privaten Fernsehsenders BFM-TV. Es scheint sich nach diesen Bildern um die gleiche Person zu handeln. Das Signalement stimmt überein, das Vorgehen ist identisch. Und die Polizei hat an den verschiedenen Tatorten auch Patronen gefunden. Der Täter hat immer die gleiche Munition verwendet. Also die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass es die gleiche Person ist, die für all diese Anschläge verantwortlich ist.
Also wenn es der gleiche Täter ist, lässt sich dann etwas sagen über seine Motive aufgrund der beiden angegriffenen Redaktionen?
Das ist sehr schwierig. Es gibt hier keine gesicherten Erkenntnisse. Der Täter hat ja bei diesen Überfällen kein Wort gesprochen, auch keine Forderungen gestellt. Und es gibt keinen offensichtlichen gemeinsamen Nenner zwischen der linken Tageszeitung Libération und dem privaten Nachrichtensender BFM-TV, außer dass es eben beides Medien sind. Es ist nicht einmal sicher, dass es nur auf die Medien abgesehen hat. Die Schüsse auf das Hochhaus einer Bank im Geschäftsviertel La Défense passen ja nicht in dieses Bild. Und er soll dem Autofahrer gegenüber, den er als Geisel genommen hat, gesagt haben, er besitze eine Handgranate und sei zu allem entschlossen. Aber ob er wirklich eine solche Handgranate besitzt und was wirklich sein Ziel ist, das ist alles offen.
Es ist also eigentlich sehr wenig bekannt und doch scheint die Aufregung in Paris sehr groß. Und der Fall nimmt sogar politische Dimensionen an. Warum eigentlich?
Ja, François Hollande ist ja politisch sehr schwer angeschlagen und er hat diese Gelegenheit benutzt, um sich als schützender Landesvater in Szene zu setzen, bezeichnete die Angriffe als Attacke auf die Informationsfreiheit und forderte den Innenminister auf, alles zu tun, um den Täter möglichst rasch zu fassen. Innenminister Valls, dem die Polizei unterstellt ist, ist ja wesentlich populärer als Hollande. Und falls Valls und die Polizei einen Erfolg erzielen könnten und den Täter rasch verhaften könnten, dann würde das natürlich auf Hollande abfärben. Das wäre ein Erfolg, den der Präsident dringend braucht. Man kann also davon ausgehen, die Polizei setzt wirklich alles daran, um diesen Schützen möglichst rasch zu fassen.
Danke für diese Einschätzungen nach Paris. Danke, Rudi Meder. Jetzt auch noch eine Abhöraffäre. Zwischen Australien und Indonesien herrscht derzeit Eiszeit. Und das nicht erst seit ausgekommen ist, dass der australische Geheimdienst systematisch das Telefon des indonesischen Präsidenten und andere Regierungsmitglieder abgehört haben soll. Die Eiszeit zwischen den zwei Staaten hat einen ganz anderen Ursprung. Australien und Indonesien streiten darüber, was mit den indonesischen Asylsuchenden geschehen soll, die zu Tausenden per Boot nach Australien gelangen. Australiens Premier Abbott möchte diese Asylsuchenden einfach zurückschicken. Jedenfalls hat er dies vor seiner Wahl versprochen. Indonesien ist damit gar nicht einverstanden. Urs Felterlin.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Themen Asylsuchende und Flüchtlinge nicht auf den Titelseiten der australischen Zeitungen stehen. Und das, obwohl es offiziell eigentlich gar nichts zu berichten gibt. Denn die australische Regierung gibt keine Auskunft. Journalisten klagen, sie würden in der indonesischen Tageszeitung Jakarta Post mehr über die Asylproblematik lesen, als sie von der eigenen Regierung erfahren. Genug der Geheimniskrämerei, sagt jetzt das Parlament. Der Senat will Immigrationsminister Scott Morrison zur Auskunft zwingen. Ob und wie viele Flüchtlingsboote es in den Wochen nach den Wahlen nach Australien geschafft haben und wie viele Canberra nach Indonesien zurückgeschickt hat. Doch Morrison weigert sich. Auch Tony Abbott hüllt sich in Schweigen. Ganz im Gegensatz zur Zeit vor den Wahlen, wo er den Spruch «Wir werden die Boote stoppen» wiederholte, immer und immer wieder. Und der damaligen Labour-Regierung vorwarf, sie lasse pro Jahr 50'000 sogenannte Illegale ins Land. Letzte Woche gab der Premier im Fernsehen ein seltenes Interview.
This is not a question of two countries trying to prove who's the toughest with each other. It's a question of two good friends working together for an outcome which is clearly in the best interests of both of our countries.
Dies sei nicht eine Frage, welches von zwei Ländern härter sein könne mit dem anderen, meinte er. Es gehe um zwei gute Freunde, die an einem Ergebnis arbeiteten, das im Interesse von beiden liegt. Es muss nicht erstaunen, dass Abbott nur Plattitüden liefert. Denn Indonesien hat der australischen Marine offenbar bereits mehrfach verboten, Boote in seine Häfen zurückzuschleppen. Nun überlegt sich Jakarta sogar, den Australiern die Fahrt in indonesische Gewässer zu erschweren. Das war der Marine bisher gestattet, um schiffbrüchige Asylsuchende aus Seenot zu retten. Überraschen sollte dieser Kollaps der bilateralen Beziehungen nicht, denn Abbott hatte im Wahlkampf die rudimentärsten Regeln des Anstandes nicht eingehalten. Er hatte Indonesien nicht über seine Pläne informiert, geschweige denn gefragt, ob es Jakarta überhaupt recht sei, wenn Australien Boote zurückschleppe. Und das ist es sicher nicht, macht Devi Fortuna Anwar unmissverständlich klar, eine einflussreiche Beraterin der indonesischen Regierung.
Our geography is not our choice. Indonesia is on the way to Australia. These people pass through Indonesia and Australian Navy intercepted the boat and then expect Indonesia to take these people back. They would be social burdens for Indonesia.
Die Geografie Indonesiens ist nicht unsere Wahl, meint Anwar. Indonesien liege nur auf dem Weg nach Australien für die Leute. Blieben sie in Indonesien, würden sie zu Sozialfällen. Für die australische Regierung ist die Situation innenpolitisch mehr als peinlich, denn Arbeitsglaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Der größere Schaden aber könnte wirtschaftlicher Natur sein. Das Nachbarland mit 240 Millionen Menschen ist ein zunehmend wichtiger werdender Abnehmer australischer Produkte und Dienstleistungen. Gelingt es Canberra nicht, das Vertrauen wiederherzustellen, und zwar rasch, könnte Australien Milliarden an Exportdollars einbüßen. Viele Länder stehen Schlange, um die rasch wachsende Mittelschicht im größten muslimischen Land der Welt mit Rindersteaks versorgen zu können, mit Eisenerz und mit Finanzdienstleistungen.
Urs Welterlin. 1 Uhr, Zeit fürs Tagesgespräch über ein Tabuthema, Gewalt in Paarbeziehungen. Eine Frau, die täglich damit umgehen muss, ist gleich Gast im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht zum gleichen Thema.
Gewalt in Paarbeziehungen kostet bis zu 290 Millionen Franken jährlich. Zu diesem Schluss kommt das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann. Bezahlt werden müssten unter anderem die Kosten für Polizei und Justiz sowie Arztrechnungen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind 2 Bomben explodiert, in der Nähe der iranischen Botschaft. Mindestens 23 Menschen kamen ums Leben, darunter auch Irans Kulturattaché. Zum Anschlag bekannt hat sich eine islamistische Gruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida. Nach dem Unwetter auf der italienischen Insel Sardinien steigt die Zahl der Toten auf 17. Laut den Behörden werden immer noch Menschen vermisst. Einige Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.